A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
Gesprächsstoff für die nächste Runde. Die nächste Runde ist
diese Runde.
Diese Runde.
75.
Eine Jubiläumsrunde. Hättest du es gedacht, als wir damals am 1. April angefangen haben, nicht in diesem Jahr, sondern im vergangenen Jahr,
Season
schon
two.
Bereits. Wir sind also mittendrin in Season 2. Wir sind hier mit der Rennrad-Saison hier überlappend. Es ist ja wie mit Geschäftsjahren und Kalenderjahren. Ne? Wir haben hier einfach einen anderen Abrechnungszeitraum. Mhm. Liebe Grüße an die Steady-SupporterInnen und zukünftigen, die Lutscher, die hier 75 Folgen jetzt gelutscht haben im Windschatten.
75 bedeutet mir schon etwas.
Ja, was denn?
Naja, das ist schon jetzt mal eine Hausnummer. Es ist ja eine ganz gewaltige Nummer und die 100 rückt jetzt auch fast schon näher.
Sie kommt auf uns zu. Ja.
Die kommt auf uns zu, die klopft fast schon an.
Du hattest
Schaffen
ja
wir das dieses Jahr noch die 100? Nee, ne? Kannst du das ausrechnen? Jetzt haben wir den 1. November. Übrigens Glückwunsch für alle, die heute schon in die Rennradsaison starten.
So wie mich.
Du bist doch schon gestartet. Du bist ja frühzeitig gestartet.
Ja, Frühstart, ja.
Da sind wir mal gespannt, ob wir hinter der Paywall dazu mehr erfahren werden.
Kann sein. Okay. Ja, ja.
Ich kriege hier gerade die Statistiken rein von unserer Statistikabteilung. Wir hatten eben einen Wahnsinns-Oktober.
Ja.
Das kann ich dir jetzt schon sagen, obwohl wir ein paar Tage vor dem 1. November aufzeichnen, logischerweise. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass wir den zweitbesten Monat unserer Podcast-History haben.
Das ist schon stark für den Pausenmonat.
Pausenmonat.
Aber kann
Oktober?
Es nicht sein? Kann es nicht sein? Ich habe das, ich habe dieses, diesen Erfolg der Gattin auch vorhin kurz, mal so en passant, bescheiden, wie ich bin, mitgeteilt. Und sie ist ja meine größte Kritikerin. Sagte, kann es nicht sein, dass in dem Pausenmonat die Leute besonders viel hören?
Nein.
Da habe ich, auch gesagt, nee, wir sehen hier ganz klar in den Stats eine Korrelation zu den Großereignissen, zum Beispiel Tour de France, wo wir eben auch von profitieren.
Das ist so, das kann man, glaube ich, nicht verneinen. Es gibt hier einen Zusammenhang im Search-Verhalten und in der Aufmerksamkeit für das Thema, das wir bespielen.
Mhm.
Aber, also das heißt, wir agieren auf einer öffentlichen Plattform, die wir mal besser, mal schlechter nutzen. Wir sehen aber auch, dass sich regelmäßiger Content auszahlt. David.
Und klar.
Da haben wir im vergangenen Winter mal eine Schwächeperiode gehabt. Das darf uns dieses Jahr nicht passieren.
Vor
allem zumal wir
wegen
Werbung
dir, ne?
haben. Wir haben ja Werbung.
Vor
jetzt
allem wegen
auch.
Dir, glaube ich.
Wir haben ja wieder neue Werbung.
Mhm. Ja.
Letzten Monat hatten wir Fahrstil dabei. Diesen Monat haben wir einen sehr guten neuen Partner drauf. Also, schön, dass sich das lohnt. Wann kommt eigentlich die Werbung? Irgendwann hier jetzt, ne?
Irgendwann jetzt, glaube ich.
Gleich.
Ja. Ja.
Oder war schon.
Oder war schon. Wer weiß.
Wir
werden da ja auch
überrascht.
Wir machen das dann irgendwann und wie durch Zauberhand kommt es dann irgendwie in diesen Podcast hinein. Wir verstehen auch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Egal, wir sind ja hier die Creator und nicht die Ad-Ausspieler.
Richtig.
Man muss ja auch bei seinem Leisten bleiben, ne?
Aber
heißt das seinen Leisten? Der Schuster bleibt bei.
Wo kam eigentlich Rembrandt? Aus welcher Stadt kam Rembrandt?
Leiden.
Ja, Leiden.
Sicher? Wirkte aber hauptsächlich in.
Sag mal.
Nicht Rotterdam?
Auch.
Vor allem Rotterdam, oder? Rembrandt Rotterdam.
Aber Leiden.
Ja, Leiden.
Das war jetzt ja auch, ich wollte auf die Leisten leiden.
Thema auch, war ja auch.
Leiden. Ist ja der 1. November, ist ja auch einer dieser drei magischen Tage der deutschen Volksseele.
Absolut.
Wir haben heute ich versuche ein bisschen mollig zu sprechen, auch wenn es schwerfällt. Es soll eine getragene Folge sein.
Mollig im Gegensatz zu Dur oder was?
Sonst bin ich dürrig. Und jetzt sind wir im molligen Bereich unterwegs.
Ich habe hier gerade mal, wo du das sagst, in diesem Moment habe ich hier einen Stift eröffnet.
Machst du gerade die Vorbereitung auf die Show?
Ich bereite mich gerade, as we speak, auf diese Sendung vor.
Sehr gut.
Schreibe ich hier 1, 2, 3 drauf, 4 und 5.
Soll ich schon mal was?
So,
das
ist nicht die Vorbereitung, das ist das Protokoll. Geht nachher auch dann raus an dich. Und ich habe hier also Platz für 5 Take-Home-Messages. Und mal sehen.
Also die erste Take-Home-Message ist, ich habe eigentlich keine Lust mehr, dass unser Instagram-Kanal hier so vor sich hin darbt. Man muss wissen, den habe ich in der vergangenen Woche, habe ich den aufgesetzt. Nach langem Überlegen, brauchen wir einen Instagram-Kanal? Ist Instagram unsere Schiene? Oder machen wir ab jetzt alles über BeReal, über TikTok oder sogar über LinkedIn, wo es uns auch gibt? Aber ich glaube, Instagram ist der Kanal, den wir haben müssen. Und dann das nächste ist,
Findet man uns denn
wir da? Wir sind ja jetzt, wollte nur kurz zum Hintergrund sagen, wir sind ja bekannt geworden in der Szene. Es ist ja, wir werden eingeladen auf RTFs zu rennen. Leute sagen mittlerweile, da kommen David und Tim, toll. Und wir sagen dann, ja, nicht wir sind die Stars, sondern das Publikum ist der Star.
Ja.
Und das Publikum ist wichtig, dass sich das auch zeigt im Instagram-Kanal, dass wir das Publikum sind und nicht wir selbst. Deswegen guckt doch mal rein, Leute. Wir haben diesen Kanal geschaffen und werden dort auch User-Generated Content gerne
abfeaturen
und feiern. Der heißt 101-Rennrad-Podcast. 101-Rennrad-Podcast haben wir aufgesetzt. Wir haben ein tolles neues CD, nennt sich das, Corporate Design, von unserem Grafik-Ass Thorsten Reinicke, der hat auch ein sehr schönes Rennrad in seiner Wohnung stehen, hat tolle Apple-Computer, wenn man mit dem Skype, dann zieht die Kamera immer mit, der steht auf und holt sich eine Tasse und dann zieht die Kamera mit, hast du das schon mal gesehen?
Das
Wahnsinn.
Das habe ich jetzt auch gesehen, ja,
und
letztens, ja.
Hast du mit ihm auch telefoniert?
Nee, aber andere Menschen haben auch diese Produkte.
Toll. Und wir haben diesen 101-Rennrad-Podcast bei Instagram. Viele sind ja bei Instagram. Wir haben übrigens auch einen Facebook-Kanal, aber ich sage jetzt mal.
Ist tot.
Nee, ist er nicht. Es läuft noch was. Ja. Jetzt aber dieser Instagram-Kanal, da habe ich gesagt, wenn wir da nicht bis Ende des Jahres 1000 Leute drauf haben, dann weiß ich auch nicht, ob ich noch weitermache.
Ja, genau.
So,
machst
das
du
ist
vielleicht,
jetzt einfach so.
Machst du vielleicht nicht weiter, ne?
Ich würde es schon mal sagen, könnte sein, dass ich dann keinen Bock mehr habe. Also im Moment haben wir 17 Follower.
Ja.
Follower. 17 Follower. Wir müssen also noch 983 FollowerInnen oder gewinnen, um hier weitermachen zu können. Sagen wir es doch mal so.
Ja, okay. Gut.
Erste Take-Home-Message. Was machst du jetzt?
Jetzt weiter. Was? Ich höre zu.
So, das Zweite ist, wir haben eine Botschaft bekommen aus unserer HörerInnenschaft von einer Person, die hier noch gar nichts hat. Das freut mich auch sehr, dass man nochmal neuen Namen gibt. Wir haben ja sonst suhlen wir uns ja immer in derselben Sache. Pass auf, ich spiele einfach mal, oder?
Ja.
Kam ja WhatsApp rein.
Ja.
Manuela Freund, 53, Mutter, Lehrerin und passionierte Rennradfahrerin seit 40 Jahren. Hi, ich möchte euch gerne von meiner Berlin-Tour erzählen. 650 Kilometer nonstop von Erftstadt bei Köln bis nach Berlin. In 24 Stunden Fahrzeit. Warum ich das mache? Weil ich es kann. Weil ich das Abenteuer liebe und weil ich es mag, mit eigener Muskel- und Mentalkraft von A nach B zu gelangen. Und für einen guten Zweck. Die Stiftung Kinderherz, für die ich unterwegs war, unterstützt Kinderherz-Kompetenzzentren in ganz Deutschland, wo kleine Herzpatienten behandelt werden. Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden. Schaut doch mal rein. www.kinderherz-stiftung.de. Alle Aktionen, auch meine Hart-aber-Herzlich-Tour nach Berlin, sind dort zu finden. Jeder Euro zählt. Danke fürs Zuhören und noch größeren Dank fürs Spenden.
Ja, unterstützen wir natürlich gerne Kinderherzen. Boah, von Erftstadt nach Berlin in 24 Stunden, finde ich gut.
Naja, die ist, glaube ich, auch eine ganz gute Fahrerin.
Ja.
Hast du ja gehört, hat auch schon ein paar Jahre im Sattel verbracht. Und,
ja, sehr stark. Okay, guter
also,
Zweck.
Nee, aber eine gute Sache, ich habe mir das auch angeguckt. Habe überlegt, ob wir nicht auch mal eine eigene Mammutfahrt machen. Also ich glaube, du hast da keinen Bock drauf. Ich wollte mal gucken,
nee, doch,
wie weit kann man ohne Rucksack und Gepäck und ohne Gepäcktaschen am Fahrrad und ohne Lenkertaschen und Satteltaschen und sonst was kommen, wenn man sich einfach nur eine Kreditkarte und ein bisschen was Verpflegung ins Trikot packt und einfach losfährt.
Ja, ist jetzt eher nicht so meins. Langstrecke interessiert mich ja mehr. Ich finde ja so Rennen oder so, das reizt mich eigentlich null, nach wie vor nicht.
Deswegen haben wir uns auch beim Gran Fondo in Italien angemeldet.
Ja, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern hier, das ist ja wieder hier, wäre anders gewesen. Ne?
Wird sicherlich Thema werden.
Ja,
sollten wir nochmal über 1000 Instagram-Follower kommen, machen wir das vielleicht.
Genau.
Ja, ne?
Ja,
ja, also das 1000 wird nicht einfach, das kann ich dir sagen. Da müssen wir vielleicht noch ein paar kaufen.
Bis Jahresende wird es nicht ganz leicht.
Aber es wäre ja auch langweilig, wenn es einfach wäre.
Ist ja, Rennradfahren ist ja auch nicht einfach.
Nee, alles ist nicht einfach. Ja, ich sage jetzt einfach mal noch was. Diese Woche, 1. November, wir haben ja, ist ja getragene Stimmung. Wie geht's dir heute so?
Ja, ganz gut.
Ja,
ganz gut. Ganz ich bin ja heute Fahrrad gefahren.
Schön. Wo warst du denn?
War
1. November, heute ist, während wir aufzeichnen, nicht der erste. Hier steht 29.10. Wir haben jetzt, naja, schon 10:45 am Abend.
Ja.
Wie üblich. Wir geben sogar inzwischen unsere Samstagabende für euch.
Ja, alle Abende. Jeder Abend ist Podcastabend praktisch. Oder? Also mental, ja, auf jeden Fall.
Arme Schweine. Wenn die jetzt zuhören, die Leute sagen, das sind arme Schweine.
Ja.
Die haben kein anderes Sozialleben mehr.
Nee, genau. Die haben einfach nichts Besseres zu tun als hier so einen Podcast.
Die Kinder zu Hause gelassen, die Frauen zu Hause gelassen.
Vereinsamen zu Hause. Ja.
Das erinnert mich an ein Thema, was gleich kommt. Das ist ein bisschen ernsteres Thema, wo ich aber gleich noch ansprechen möchte zum Thema Vereinsamen. Was ganz persönlich ist, bringe ich gleich noch.
Musst du auch bringen. Denn
wie war das denn mit sag nochmal die Tour heute, da wollte ich jetzt nicht von ablenken.
Heute?
Also heute am 29.10. hast du deine Rennradsaison gestartet, kann man sagen.
Ja, habe ich jetzt mal so gesagt, weil das ja offenbar bei euch Rennradfahrern jetzt hier 1. November losgeht oder so oder Anfang
jetzt
November.
Geht gar nichts los.
Ja, du hast ja das weiterhin im Service, dein Fahrrad. Dann habe ich das einfach mal so declared und gesagt, gut, dann startet halt von mir aus die Saison jetzt, wobei ich ja auch keine Pause hatte.
Bist ja schön gefahren, so hier so in Kölner Westen, schönes Wetter.
Schönes Wetter.
Herbstliches Licht, sah toll aus.
Ja, war schön.
Schloss Gümnich war das, oder? Nee, mein Schloss.
Nee, Türnich.
Türnich.
Ja, Türnich. Sicher, dicker. Und Burg Bergerhausen, das ist ja dann Blatzheim, da fährt man links da ab und so. Das nächste Mal fahre ich, glaube ich, eher mal so Richtung Erftstadt und so, da gibt es ja auch ein paar Feldwege, die ganz schön sind.
Oder meinst Bergische?
Bergische weiß ich noch nicht. Die paar Anstiege da haben mir jetzt eigentlich schon gereicht.
Ganz Bergisch ist auch mit relativ wenig Anstieg.
Ja, mal gucken. Ich bin ja ein Erftkreis-Fan eigentlich. Fanatic. Naja, weiß ich nicht, aber ich bin, keine Ahnung. Das Stressigste, muss ich ja sagen, ist hier mal, also rauskommen ging. Ich bin ja relativ früh losgefahren, aber dann wieder nach Köln reinfahren. Je nachdem, wo man da fährt. Also hier Hürth, Gleuel und so. Und das fand ich echt anstrengend.
Ausklicken an der Ampel.
Ausklicken an der Ampel, einklicken, dann hier wieder rüber, dann fährt da irgendwie.
Du hast sie auch verletzt.
So, ja, gut, das war
ja,
jetzt
das,
eigene
Schuld. Ja, das kann man
so
im Instagram-Kanal sehen, das Bild. Ich dachte, oh Mann, was ist denn da passiert?
Ja,
du bist gejagt worden
Bären,
von einem Tier,
ein
oder?
Ein Bär, ja, Bären.
Die Wade. Hoffentlich entzündet sich da nichts.
Nein, mit Sicherheit nicht.
Gut.
Ja.
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 Schön.
Die Wade der Nation.
Ich
hieß
bin
das ja damals bei?
Die Wade der Nation war
Na, alles Wisser, ne?
Nee,
alles Wisser hier.
Sag mal,
Gesellschaftsspiel. WM 2006, Michael Ballack.
Achso. Nee, hatte ich jetzt nicht mehr. Ich hätte was Älteres gedacht.
Auf jeden Fall Ballack. Ich weiß nicht, ob zur WM oder zur EM davor. Nee, muss 2006 gewesen sein. Hm. Wade der Nation. Hm. Vielleicht stimmt das auch nicht, aber Ballack stimmt. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ballack gab's, ja.
Würde ich meine Fußball. Wade auf jeden Fall drauf verwetten. Hm. Aber ja, okay. Gut.
Also man kann das auf dem Instagram-Kanal noch sehen. Es sei denn, du löschst es wieder.
Nee, Tour von heute.
Das bleibt. Aber das sind aber jetzt im Moment nur Stories. Das muss man dann vielleicht als Beitrag bringen. Ne?
Du hast gesagt, als
ist Story. Nee, erst als Story, dann als Beitrag. Was sagt ihr denn dazu? Übrigens, User-Generated Content, wenn ihr mal so ein bisschen uns pushen wollt, dann könnt ihr Bilder von euren Touren, zum Beispiel der Tito, der macht ja immer schöne Bilder auf seinen Rennradtouren, der könnte dann da so ein Hashtag dran machen. Hashtag Rennrad 101, haben wir uns gedacht.
Hashtag Rennrad 101. Ja, Take-Home-Message habe ich Instagram. Das ist die Take-Home-Message Nummer 1.
Ja, das ist jetzt Hashtag, die zweite eigentlich.
Nee.
Okay, immer noch.
Ist ein Thema. Instagram gibt es und Hashtag lautet Rennrad 101.
Jetzt darf ich noch so ein Fisherman's Friend. Werben die eigentlich noch?
Ich weiß nicht.
Könnte man mal nachfragen. Ob die.
Ich habe lange keine Fernsehwerbung mehr gesehen.
Nee, Podcast-Werbung. Danke.
Meinst du?
Unangenehm, wenn ich jetzt hier so einen Bonbon im Mund habe.
Ja, ich mach das auch, dann ist es nicht mehr so unangenehm, oder?
Hm. Guck mal hier, das ist übrigens, weißt du, was das ist?
Nein. Harz, Kristall, Gestein.
Da hinten ist auch noch, sieht aus wie Gestein.
Du warst bestimmt auch so ein... Du warst bestimmt auch so ein Junge, der so, so Steine gesammelt hat und so ein Dino-Junge, der so alles über Dinosaurier wusste.
Nein.
Weltall?
Nein.
Planeten?
Nee.
Nee? Nee. Fand ich immer super unsympathisch.
Fußball.
Oh.
Panini-Album, die Schiene. Knibbelbilder.
Knibbelbilder. Ja, Panini hatten wir, glaube ich.
Videospiele.
Hatten wir ja letztens schon als Thema.
Kriegsspiele im Garten oder hinterm Haus. Also bei uns, das ging in den Wald über. Da haben wir dann immer so ein Invasionsszenario 1944 gespielt.
Mhm.
War natürlich gerne die Amerikaner oder auch beides. Also wir haben Schützengräben ausgehoben und wir hatten sogar teilweise so, wenn bei meinen Eltern Geschäftsbesuch kam, dann haben wir sogar salutiert und sowas gemacht. Das war irgendwie eine Faszination. Ich weiß nicht, ob das bei dir damals auch noch war. Also mit so Plastiksoldaten gespielt auch und so, ne?
Nee, weniger.
Viel.
Weniger. Ja.
Ja. Mhm. So. Mhm. Das war übrigens das, was ich in der Hand hatte, ist ein Stück Straße. Dieses Stück ist aus dem letzten Sommer und das hat meine Tochter eingepackt, aber das da drüben ist noch viel wichtiger. Das ist ein Stück meiner Lieblingsstraße in Italien. Das ist der Seitenrand, das siehst du, da oben ist die Farbe. Und dann darunter ist hier der Bitumen.
Ja.
Der einst, wird man hier vielleicht sagen, warum stand dieses Stück? Hier im Podcast, Folge 75, könnte man die Lösung dann finden. Es ist eine Straße, die von Nasino in Italien hochführt zum Caprauna Pass. Und dort habe ich das am Straßenrand, weil ich da so gerne fahre mit dem Fahrrad, sogar auch laufe manchmal, habe ich gesagt, dieses Stück nehme ich mit, weil es lag sehr attraktiv am Rand, war abgefahren.
Mhm.
Habe ich es mitgenommen.
Danke. Bist also doch auch ein kleiner Romantiker, ne?
Ja, doch schon.
Ja, ne?
Denke, ja. Kann man so sagen.
So, wir wollten aber nicht aus Italien, sondern aus der Schweiz was erzählen.
Ja.
Du hast ja dahin fahren müssen in letzter Zeit.
Ja.
Das hat uns hier jetzt zeitlich auch zurückgeworfen.
Ja, so ist es. Also
deswegen sitzen wir jetzt wieder hier samstagsabends und zeichnen hier wieder.
Also ich sag's jetzt mal gerade raus. Wir haben ein trauriges Ereignis in der Familie gehabt. Eine Tante ist gestorben, die ich sehr gerne mochte, die ich nicht so oft gesehen habe, aber also meine Tante Eva. großer Sportfan im Übrigen.
Mhm.
Und die, ja, das war so, dass man gucken musste, was ist passiert. Die war nicht mehr zu erreichen. Dann habe ich mich da so drum gekümmert. Und ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, das wäre jetzt hier nicht geboten. Aber naja, wir waren dann eben dank einer sehr engagierten Sozialarbeiterin sind wir dann informiert worden, was passiert ist und so. Und dann war ich mit meiner Mutter da in der Wohnung Anfang dieser Woche, um zu gucken, was ja die Lage ist. Und, wir haben uns einfach angeschaut, was hat sie hinterlassen. Und dann habe ich vor zwei Wänden mit Büchern gestanden. Meine Tante war eine große Leseratte, hätte ich jetzt fast gesagt, aber er hat also wirklich Englisch.
Leserin.
Seit Jahrzehnten hat sie, muss eigentlich fast jeden Tag ein Buch gelesen haben, so wie das da, was da lag. Die konnte man auch sehen. Zuletzt hatte sie auch zwei oder drei Bücher auf Vorlage mit Lesezeichen drin und hat sie immer gemacht.
Mhm.
Englischsprachige Literatur. Meine Tante war Schwedin in der Schweiz, seit Mitte der 80er lebend. Und dann habe ich gedacht, hier bei den ganzen Büchern, wo sind eigentlich die Bücher, die ich ihr geschickt habe? Ich habe ihr nämlich immer die Bücher, die ich gemacht habe, habe ich ihr immer geschickt, weil ich wusste, das kann sie interessieren.
Mhm.
Das ist ja so, die ist gestorben und dann kommt in ihre Wohnung rein, ganz komische Sache, Situation. Und das dauert, also bis ich das daran gedacht habe, dauerte das ein bisschen, aber dann habe ich eben da geschaut und fand eine ganz persönliche Ecke von ihr zwischen diesen Büchern, links unten im Schrank, im Regal, ganz hinten in der Ecke, abgetrennt von den anderen Sachen mit so einer Pappe dazwischen.
Mhm.
Und da waren dann ihre alten Schulbücher, so ganz alte Wörterbücher, wahrscheinlich die, mit denen sie mal Italienisch oder so gelernt hatte, weil sie ja in der Schweiz im Tessin wohnte.
Mhm.
Und daneben standen, da habe ich das gesehen, da war der kleine gelbe Klassiker, ist ja relativ leicht zu erkennen. Und das Buch, was ich mit Philipp Pümpen da vor mittlerweile, ich glaube 7, 8 Jahren oder so gemacht habe, ein Fotobuch. Und dann war daneben noch das Buch von Jonas Deichmann und Philipp und mir. Und so weiter, ne? Und das, was ich mit André Greipel gemacht habe, auch. Und dann habe ich den kleinen gelben Klassiker da rausgenommen, weil ich nochmal reingucken wollte, was ich ihr so reingeschrieben habe.
Mhm.
Und dann ist da hinten drin ein Umschlag.
Mhm.
Und das fand ich faszinierend. Und habe den aufgemacht und da waren dann so, ja, so persönliche, so Schmuck, so Sternzeichen Fische, so ein Anhänger und so Sachen aus ihrer Kindheit auch, also von höchstem persönlichem emotionalem Wert drin. Und das war ein Moment, wo ich sagen muss, hat mich extrem berührt, weil das offensichtlich eine Verbindung war von meiner Tante zu mir auf der höchstpersönlichen Ebene mit diesem Buch. Was soll ich sagen, ich kann nicht behaupten, dass sie mir da eine Botschaft geschickt hat, aber irgendwie hat es schon gemacht.
Mhm.
Entweder war es ihr Verwahrort für diese Sachen, aber vielleicht, und das ist jetzt im Moment mein Gedanke, war es schon eine Botschaft an mich, wenn ich wieder mal dahin komme und sie noch nicht mehr da ist.
Mhm.
Also insofern, oder wenn jemand anders sie findet und mir das geben würde, weißt du? Also das, glaube ich, ist meine Lesart und vielleicht ist sie nicht übertrieben.
Mhm.
Und wir sind ja beide Sternzeichen Fische gewesen. Ich bin jetzt kein übermäßig astrologischer Mensch, aber so als Symbol finde ich das auch gut. Und sie ist ein paar Tage nach mir im Kreislauf, also nicht nach mir geboren, dann wäre sie ja nicht meine Tante, oder gibt's auch. Das würde ich sagen, ist irgendwie schon eine sehr starke Verbindung und hat mich einfach mitgenommen, positiv mitgenommen.
Mhm. Ja, verständlich. Verständlich.
War das jetzt zu intim für den Podcast?
Finde ich nicht.
Das ist eine schöne Geschichte. Also ja. Das Buch hat hier jetzt auch wirklich, also ich meine, man kann ja sagen, das ist immer so ein Unterhaltungswerk und so, aber für mich hat es gezeigt, dass das etwas ist, was mit Menschen, mit denen ich wirklich dann auch eng bin, einen Wert hat und da auf der Ebene diese Sache sich zeigt und manifestiert, dass das Wertvolles ist.
Ja. Und hast du es mitgenommen?
Nee, ich habe es erstmal da liegen lassen. Wir müssen noch die Wohnung auflösen. Ich fahre da demnächst nochmal hin. Das ist dann der nächste Schritt. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Ich, ehrlich gesagt, da steht eine Widmung für Sie drin.
Ja.
Nimmst du das Buch wieder mit, was du für jemand anders gewidmet hast, der gestorben ist?
Tja.
Ich glaube nicht.
Eigentlich nicht, aber wo kommt es dann hin sonst? Ne?
Auf den Schrott. Vielleicht hat da noch jemand eine Idee.
Tja, ja.
Vielleicht, weil ich werde in der zweiten Novemberwoche wahrscheinlich dahin fahren. Ich glaube, am 9. November, vielleicht hat jemand eine Idee, was wir damit machen.
Ich würde es nicht da lassen. Zumindest.
Ja, die Wohnung wird geräumt und
ja, aber dann kommt es weg. Das ist
kommt so weg, blöd. Genau. Also das, ich werde da hinfahren, um die Räumung zu besichtigen und dabei zu sein nochmal. Und da ist dann die Frage, was machen wir mit den Büchern? Ich habe die Bücher verschenkt, das ist ja nicht, ich sind ja nicht meine Bücher. Die anderen Bücher, die da stehen, also wenn jemand noch Interesse an wirklich vielen englischsprachigen Büchern hat, dann, weil das ist einerseits schade, wie sagt man ja immer, auf der anderen Seite sind halt Bücher. Also wer Lust hat, einen richtig großen Karton mit englischsprachigen Büchern von Fantasy über Klassiker bis hin zu moderner Poesie zu bekommen, gerne noch melden.
Ja, okay. Gut. Passt doch hier zum Tag, oder?
Ja, ich glaube ja.
Deswegen haben wir das ja hier mal eingebaut, ne?
So ist das Leben, ne?
So ist das Leben, so ist das Leben. Wir haben ja auch ein Interview noch, ne?
Haben wir schon vor ein paar Wochen vorbereitet, also gesprochen.
Auch.
Und ich bin sehr froh, dass wir das heute bringen können. Wir hätten es vorher machen können, aber ich habe das direkt, naja, auf den 1. November geschoben, weil offiziell jetzt eine Karriere vorbei ist. Mhm. Eine Sportlerkarriere, Sportlerinnenkarriere.
Ja.
Tanja Ehrath, die war ja schon mal hier im Podcast, ganz am Anfang.
Ja.
Da haben wir mit ihr gesprochen.
Ja. Über Gesundheit, ne, weil sie eben auch Ärztin ist,
genau.
Über Gesundheit und Rennradfahren. Und ich habe mich damals gewundert, ja schon, haben wir ja, glaube ich, im Nachgespräch dann auch gesagt, ne, wie sie dann so sagte, ja, und dann war ich da aus der Kurve geflogen, da bei dem Rennen, und habe mir irgendwie einen Kiefer gebrochen oder sowas, ne, und erzählte das aber so ganz so, als wäre das nicht viel. Dann hatte sie nochmal, aber das erzählt sie ja jetzt gleich dann alles, ne, nochmal einen schweren Unfall, und wer sie so ein bisschen verfolgt, weiß es ja auch. Und den hat sie nicht ganz so easy weggesteckt, ne.
Erstmal schon, damals, ne? Das war jetzt vor einem Jahr.
Und
das haben wir auch verfolgt, haben wir hier auch ein bisschen angesprochen. Was da wirklich passiert ist, war nicht so transparent. Verständlicherweise ist ja ein Geschäft, da hängt wirtschaftlich was dran. Nicht nur für sie selbst, sondern auch für das Team und für die Rennveranstalter und so. Und darüber haben wir uns unterhalten. Denn jetzt hat sie ja dieses Jahr ihren Abgang aus dem Profisport verkündet. Was da hinter der Stirn passiert ist bei ihr, das war eine ganze Menge. Genau das, was du sagst, ist mir auch in Erinnerung geblieben. Das war ein Kontrast zu dem, was sie jetzt dieses Jahr hat verlautbaren lassen. Also das ist dann nicht mehr ganz so easy, was sie als Radsportlerin dann hat abwägen müssen. Und deswegen ist sie jetzt eine gute Gesprächspartnerin, glaube ich, gewesen.
Ich freue mich auf das Gespräch. Ist vielleicht übertrieben.
Doch, kann man schon. Ne? Glaube ich, kein schlechtes Gespräch.
Ja.
Muss mir mal selber vorab.
Doch, kann man schon. So kennt man dich, ne? Gut, okay, dann freue ich mich mal auf das Gespräch.
Ich bin stolz. Ich habe eben 15 Kilo Papier aus dem Büro getragen. Ich habe zum ersten Mal seit, ich würde schon sagen, einem Jahr hier versucht, so eine Grundordnung herzustellen, weil ich heute Besuch habe. Wer ist denn hier und hat die Sonne im Nacken?
Die Tanja ist hier. Tanja Ehrath.
Tanja, du warst schon mal im Podcast.
Ich war schon mal im Podcast und beim letzten Mal saß ich aber in meiner eigenen Wohnung, wo manchmal Ordnung auch nicht ganz so groß geschrieben wird.
Ach so, ja, ich weiß jetzt nicht so genau. Ich hatte so ein bisschen Sorge, weil du hast ja eine südwestdeutsche Herkunft. Und da heißt es ja, die Menschen aus dem Baden-Württemberg, die sind besonders ordnungsliebend.
Ja, das kann ich auch durchaus bestätigen. Aber ich würde sagen, meine Generation kommt ja doch ein bisschen rum und ist deshalb weltoffen und auch gar nicht so penibel.
Okay, gut. Vorurteile haben wir direkt mal beseitigt. Jetzt sitzen wir hier, weil wir, dir scheint zwar die Sonne in den Nacken, aber der Herbst kommt.
Ja.
Die Radsportsaison ist eigentlich in dem Moment, wo wir es ausstrahlen, bereits passé, zumindest auf der Straße. Und für dich ist es auch eine Zeit, wo es heißt, Schluss zu machen. Kann man das so sagen?
Ja, definitiv. Also ich habe jetzt mein Rentner-Dasein als Radfahrer verkündet. Und 2022 war für mich die letzte Saison als Profi zumindest. Also ich werde immer noch Radfahren und ich werde auch bestimmt mal das ein oder andere Rennen fahren. Aber zumindest dem UCI-Zirkus, ja, wende ich sozusagen den Rücken zu.
Wie kommt es dazu?
Viele Faktoren, glaube ich. Ich denke mal, der Hauptfaktor, der dann auch am Ende, glaube ich, den ausschlaggebenden Grund gegeben hat, war auf jeden Fall mein Sturz letztes Jahr mit doch recht schwerer Verletzung, instabiler Wirbelfraktur, die mich doch sehr lange aus dem normalen Leben einfach auch rausgeworfen hat, weil ich mich auch für 6 Wochen ungefähr nicht bewegen durfte. Und auch ein Korsett tragen musste und man dann eben von topfit plötzlich zu ja, Oma-Dasein geworfen wird. Und ja, auch gerade die ersten Wochen im Krankenhaus, wo ich dann am Anfang mich gar nicht bewegen durfte und gewendet wurde, um auf den Topf zu gehen, war, glaube ich, schon ein relativ einschneidendes Erlebnis, das, wo man natürlich dann auch in der Folge, wenn man im Rennen ist und die Risiken eingehen muss, die halt eben zum Profi-Radsport dazugehören, glaube ich, ein bisschen anders bewertet. Und da bin ich einfach nicht mehr zu der alten Coolness zurückgekommen. Ich glaube, ich war noch nie der coolste Radfahrer und noch nie der risikofreudigste. Ich denke zum einen durch meinen medizinischen Hintergrund, zum anderen durch mein Alter und das späte Einsteigen in den Radsport. Aber trotzdem konnte ich das eigentlich ganz gut meistern. Und jetzt habe ich halt wirklich gemerkt, dass ich gewisse Techniken, Atemtechniken oder Mantras, Vorsagen im Rennen nutzen musste, um nicht irgendwelche Panikattacken zu bekommen. Mhm. Und dafür ist das Niveau mittlerweile einfach zu hoch, dass man sich solche Fehler, würde ich jetzt nicht sagen, aber Schwächen leisten kann. Mhm. Und da war ich dann einfach auch nicht mehr wirklich konkurrenzfähig und musste dann halt auch einsehen, dass es dann in der Form keinen Sinn mehr macht, aber mir halt auch vor allem keinen Spaß mehr macht. Also ich habe mich im Endeffekt dazu gezwungen, die Rennen zu fahren, die ich fahren musste, weil ich eben den Vertrag schon unterschrieben hatte, bevor ich die Verletzung hatte. Weil sonst wäre ich, glaube ich, auch einfach 2022 auch schon nicht mehr gefahren. Und so hatte ich zumindest ein bisschen diesen Antrieb, okay, ich will zurückkommen, ich will auf jeden Fall nochmal Paris-Roubaix fahren. Das hat auch gut funktioniert. Aber ich glaube, an dem Tag, als ich da ins Ziel gefahren bin, war für mich so ein bisschen die Entscheidung getroffen, dass es auch das letzte Jahr war.
Aus der Ferne betrachtet, ne? Also ich bin ja jetzt nicht so, dass ich jeden Tag von dir jedes Update sehe, aber man verfolgt ja das, was passiert. Wirkte das im vergangenen Herbst so, als wäre das sowas, was du als Radprofi einfach in Kauf nehmen müsstest? Das wirkte so ein bisschen cool nach außen hin.
Also, wie ich das so dargestellt
habe. Wie du das verkauft hast. Ja. Und gleichzeitig war das was, wo David und ich, also David ist Hypochonder und ich auch ein bisschen, und wir haben das gesehen und der David war auch echt angefasst, weil der hat das, glaube ich, sogar vor mir bei Instagram gesehen. Und wir haben gedacht, boah, das ist aber schon ganz schön krass. So. Das ist ein interessanter Punkt, weil du das, wie du es gerade gesagt hast, es ist eine Leidensgeschichte, in die du da reingerutscht bist und auf die warst du nicht vorbereitet. Also das würde ich doch mal vielleicht nochmal genauer erfahren. Warst du da in dem Moment so ein bisschen in so einem Modus, ich muss es nach außen anders zeigen oder noch gar nicht wahrhaben, wie schlecht es mir eigentlich geht?
Ich war, glaube ich, schon zumindest mit meiner nahen Umgebung sehr offen. Also da ging es mir auch nicht gut am Anfang, obwohl ich trotzdem recht überrascht war über meine Resilienz in der Situation. Also ich gerade die erste Woche, ich bin in Großbritannien gestürzt und dann war natürlich auch fraglich, wie machen wir das mit dem Rücktransport, weil in Großbritannien wollten sie mich auf jeden Fall operieren. Ich arbeite ja hier in Köln ab und zu im Otto-Park, hatte dann da schon mit meinen Kollegen und wir haben auch den Dr. Christopoulos, unseren Wirbelsäulenspezialisten, den ich dann eben auch konsultiert hatte, der auch gesagt hat, er wird sich's gerne erstmal anschauen, weil vielleicht können wir das auch konservativ machen. Mhm. Ja, und dann erstmal die ganze Rückreise zu organisieren, war alles ein bisschen schwierig, hat sich auch schwieriger gestaltet durch Probleme mit der Fuel Shortage wegen Brexit und dann konnte man mich nicht zum Flughafen fahren, deshalb wurde ich dann von einem deutschen Krankenwagen abgeholt, bin dann irgendwie 13 Stunden da in der Vakuummatratze gelegen. Also es war schon sehr, alles irgendwie sehr im Rückblick spannend, aber in der Situation natürlich gar nicht so toll, weil es natürlich auch einfach so, wenn man verletzt ist, dann ist man ja sehr schnell bei den grundsätzlichen Dingen des Lebens. Und dann fängt es halt schon an mit, wenn ich jetzt 13 Stunden in einer Vakuummatratze bin, wie kann ich denn pinkeln? So. Und dann kriegt man halt noch einen Katheter gelegt, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Angenehmste als Frau, auch als Mann nicht, aber als Frau ist das doch ein bisschen nochmal anders. Und so Sachen sind dann halt einfach irgendwie nicht cool und lassen einen dann halt einfach irgendwie kritischer und anders auf die Sache blicken. Was mir immer schon bewusst war, weil ich ja lang genug in der Medizin gearbeitet habe und auch in der Pflege. Aber natürlich verdrängt man sowas, glaube ich, immer ein bisschen. In der Akutsituation ist man dann ja auch einfach mit anderen Sachen beschäftigt. Man hat Schmerzen, man will wieder fit werden, man will wieder laufen können, man will wieder auf Toilette können. Dass man sich jetzt noch nicht so extrem darüber Gedanken macht, wie wird es jetzt, wenn ich wieder in einem Feld fahren muss, wo es eben passiert ist. Obwohl ich dann schon relativ früh auch den Schritt gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, ich suche mir auf jeden Fall Hilfe bei einer Psychologin, versuche das ein bisschen zu verarbeiten, bevor ich wieder ins Peloton springe. Und ich würde auch sagen, dass das am Anfang ganz gut geholfen hat, bei den ersten Rennen. Aber dann hat man eben immer wieder diese Trigger, also es gibt ja dann immer mal wieder kleine Stürze oder es stürzt jemand hinter einem, man hört es, stürzt jemand vor einem und man kann gerade so drum rumfahren. Und ich glaube, über die Saison immer mit diesen immer wiederkehrenden Triggern wurde es eigentlich immer schlimmer. Ich hätte da wahrscheinlich einfach konstant dran arbeiten müssen und hätte es vielleicht dann auch noch in den Griff kriegen können. Aber man muss sich dann eben doch die grundsätzliche Frage stellen, natürlich kann ich die Angst vielleicht in den Griff bekommen, aber bin ich bereit, das Risiko einzugehen? Und die Frage habe ich dann halt für mich irgendwann deutlich mit Nein beantwortet. Mhm. Und mir ist zwar schon klar, dass ich bin vor 2 Wochen im Training auch vom Auto angefahren worden. Sowas kann natürlich auch im Training passieren, aber ich glaube einfach, die Angst und das Risiko, dass man tatsächlich sehr aktiv eingeht im Rennen, ist eben doch nochmal ein anderes.
Was hat denn, ja, sagen wir mal, der organisierte Sport dazu gesagt? Team, Trainer, sportliche Leitung, die, sagen wir mal, auch Geld damit verdienen und auch Hoffnung in dich gesetzt haben.
Was sie dazu gesagt haben?
Dass du sagst, ich bin letztlich, ja, du warst ja traumatisiert und so traumatisiert, dass du das nicht mehr weitermachen konntest, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, ich meine, ich habe ja sozusagen die Saison noch so halbwegs zu Ende gebracht.
Hast du die daran denn teilhaben lassen an deinem?
Ja, wir haben schon relativ früh darüber gesprochen. Ich glaube, beim Rennen in Luxemburg habe ich das erste Mal mit meinem sportlichen Leiter darüber gesprochen, weil ich in Luxemburg eben die Flucht nach vorne gewählt habe. Also ich bin halt einfach alles von vorne gefahren, bis ich dann halt irgendwann nach 70, 80, hat es mich dann halt aufgestellt. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, für mich gibt es aktuell die Möglichkeit, ich kann ganz vorne fahren oder ich kann ganz hinten hinterm Feld fahren. Und dann fahre ich lieber von vorne und habe eine Teamkollegin am Hinterrad. Aber so kann ich halt wahrscheinlich nur ungefähr 80 Kilometer fahren und kalt nicht das komplette Rennen durch. Und das war dann auch für ihn okay, er hat es dann auch verstanden. Ja, aber wie gesagt, das ist halt eigentlich dann nicht unbedingt auch das, was ich von mir selber sehen möchte beim Rennen fahren. Also ich habe auf jeden Fall schon sehr offen darüber von Anfang an gesprochen. Und es ist ja auch so ein bisschen so ein Auf und Ab. Man hat dann halt auch mal wieder bessere Tage, wo man irgendwie die Angst mehr unter Kontrolle hat oder wo es vielleicht auch weniger hektisch ist im Peloton. Und dann gab es wieder so Tage, die dann gut liefen und dann aber eben auch so Tage, wo einfach gar nichts ging. Und damit war ich dann natürlich auch nicht unbedingt eine Rennfahrerin, der man gut planen kann, weil wir bei den englischen Rennen dann, bei der Women's Tour ging es eben auch darum, wer fährt Giro, wer fährt Tour. Nach den ersten beiden Etappen habe ich dann auch mit der sportlichen Leitung gesprochen. Die haben gesagt, ja, so wie du jetzt die letzten beiden Tage gefahren bist, müssen wir dich eigentlich mitnehmen. Aber dann fahre ich am dritten Tag halt wieder so, dass man gar nichts mit mir anfangen kann. Und dann, warum dann jemanden zu einer großen Rundfahrt mitnehmen, mit dem man eben nicht sicher planen kann?
Du hattest ja vorher schon einen anderen Beruf im Hintergrund. Ja. Ich meine, das hat dir natürlich geholfen, die Situation einzuordnen. Aber hat dich das auch vielleicht ein bisschen in der Risikoabwägung, als es dann zumindest soweit war, eher in Richtung Sicherheit jetzt getrieben, nachdem es den großen Crash gegeben hatte?
Ja, ich denke schon, dass es auch einen Einfluss hatte, weil gerade, also ich meine, mein Wirbelkörper war komplett durch. Das Einzige, was noch stand, war mein Rückenmark und das hatte auch schon so einen kleinen Detscher abbekommen.
Also war richtig eng, kann man sagen.
Genau, und das ist natürlich dann auch sowas, ich glaube, man selber versucht es dann nicht so an sich richtig an sich ranzulassen, aber die Ärzte, zumindest in Großbritannien, haben mir das dann auch so sehr deutlich gesagt. Und dann überlegt man natürlich, okay, was hätte das denn eigentlich auch für mein ganzes Leben bedeutet? Und das hätte halt auch bedeutet, dass die Arbeit dann als Ärztin sich wahrscheinlich sehr schwer dargestellt hätte. Ist natürlich so, dass mir der Radsport Spaß macht und mir auch jetzt die letzten 5 Jahre Spaß gemacht haben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Chris Froome bin und jetzt einen Jahresvertrag habe, mit dem ich aussorgen kann für die nächsten Jahre oder für immer. Sondern ich muss halt eigentlich deutlich sagen, dass ich mit meinem eigentlichen Job mehr Geld verdienen kann als mit dem Radsport. Das ist bestimmt auch einer der Faktoren, die da mit reingespielt hat, ja.
War das, was du eben beschrieben hast, dass es schlimmer wurde im Laufe dieser Saison, war das sozusagen eine, ja, fast schon eine posttraumatische Situation, wie man das von, kennt man ja aus so Filmen, wenn Vietnam-Veteranen Schüsse hören oder irgendwas laut knallt, dass je öfter, dann wird es immer schlimmer. War das auch so bei dir, dass es immer wieder gekommen ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich will mich jetzt nicht mit Kriegsveteranen vergleichen.
Das war jetzt ein bisschen blöde von mir. Aber du weißt, es geht ja nicht um den direkten Vergleich, sondern darum, den Prozess. Also es kann ja auch mit Verkehrsunfällen zum Beispiel so sein, oder?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es dann irgendwann relativ, also sehr unkontrolliert wurde. Die letzten Rennen, die ich jetzt gefahren bin, waren in Belgien und in der Bretagne. Und gerade bei dem Rennen in Belgien, da bin ich in der neutralen Phase ganz nach vorne gefahren. Wir sind auf so einem schmalen Feldweg, wo man dann eigentlich weiß, okay, wenn ich jetzt vorne bin, dann bleibe ich eigentlich auch vorne. Hier ändern sich nicht mehr viele Positionen, aber es wurde dann schnell und es ging bergab und ich, wenn dann rechts, links irgendwas in meinem Augenwinkel auftaucht, dann ziehe ich einfach die Bremse, ich kann es kaum kontrollieren und verliere dann halt irgendwie 60, 70 Positionen, weil ich die Geschwindigkeit dann als zu bedrohlich empfinde mit Leuten um mich rum. Und ich meine, allein das ist ja eigentlich, was den Radsport beschreibt, hohe Geschwindigkeiten mit Leuten um mich rum. Ja, und dann muss man halt auch irgendwie sagen, okay, das, was ich hier mache, ich hab dann auch zu meinem sportlichen Leiter an irgendeinem Rennen gesagt, ich bin gerade wie ein Chirurg, der kein Blut sehen kann. Ich kann eigentlich meinen Job so nicht machen. Mhm. Ich habe auch wieder vor, da dran zu arbeiten. Ich meine, zumindest ist nicht mehr so am Anfang, direkt nach dem Unfall, als ich dann wieder raus konnte, da habe ich schon gemerkt, dass mir Geräusche Angst machen, weil man natürlich auch immer noch unsicher war, was ist jetzt mit dem Rücken, wie ist jetzt mit dem Rücken. Man will irgendwie nicht nochmal stolpern. Man wird sehr vorsichtig am Anfang, weil man weiß ja irgendwie gerade die ersten 6 Wochen, man hat noch diese instabile Wirbelfraktur. Man darf zwar wieder mit dem Korsett aufstehen, zumindest um auf Toilette zu gehen, aber man denkt so, was passiert, wenn ich jetzt stolper? Und man wird natürlich total übervorsichtig. Und das muss man sich dann auch erst wieder abtrainieren. Und dann war ich einfach 3 Monate nicht auf dem Fahrrad. Dann muss man erst wieder sich ans Fahrradfahren gewöhnen. Dann muss man sich erst wieder daran gewöhnen, in der Gruppe zu fahren oder mit Leuten. Dann im offenen Verkehr, dann kommt irgendwann ein Rennen dazu. Es war natürlich irgendwie so Schritt für Schritt. Aber ja, dann wurde es tatsächlich eher schlimmer. Und mit der Psychologin habe ich sozusagen eruiert, dass das eigentliche Problem wahrscheinlich nicht mal die Bedrohung im Rennen ist, sondern das, wie es danach gelaufen ist. Also es war ja dann so, dass die medizinische Versorgung nicht super lief. Also ich habe zwar gesagt, es stimmt irgendwas mit meinem Rücken nicht und ich habe auch gesagt, dass ich Ärztin bin und dass sie mich bitte nicht bewegen sollen, aber ich habe weder eine Halskrause bekommen, noch bin irgendwie auf einen Stretcher gekommen und wurde dann am Teamparking rausgelassen und saß dann auch noch 8 Stunden, glaube ich, in der Notaufnahme, bis ich dann halt wirklich gesagt habe, so, bitte vergesst mal mein Schlüsselbein, weil das war sehr offensichtlich gebrochen und jeder hat sich irgendwie nur um dieses Schlüsselbein gekümmert, sondern gesagt habe, irgendwas stimmt mit meinem Rücken nicht, ich möchte jetzt, dass sich jemand diesen Rücken anschaut. Und dann hat man eben im CT die instabile Fraktur gesehen.
Also da warst du tatsächlich 8 Stunden im Krankenhaus, bevor du im CT gelandet bist. Das ist eigentlich ein Standardvorgang, würde man meinen, oder? Nach so einem Crash.
Ja, also ich war tatsächlich überrascht, weil ich hatte Prellmarken vom Helm, ich hatte Prellmarken im Gesicht und natürlich eine sehr offensichtliche Fraktur schon mal allein vom Schlüsselbein. Dass ich da halt einfach ewig in der Notaufnahme saß, ohne dass man mir irgendwie auch nur eine Schlinge oder sowas angeboten hätte für den Arm.
Landest du dann in so einem normalen NHS?
Genau, es war dann so NE, genau. Ja. Da kamen irgendwie viele blöde Situationen zusammen. Also, dass ich dann halt zum einen schon gemerkt habe, der Krankenwagen im Rennen und der Arzt im Rennen war keine große Hilfe oder der hat eher gegen mein Bauchgefühl gearbeitet. Dann saß ich da ewig in der Notaufnahme, hatte das Gefühl, es passiert jetzt auch irgendwie nichts. Dann hieß es dann halt irgendwie, dann war ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 10 Stunden in der Notaufnahme. Okay, du darfst dich nicht mehr bewegen, du hast eine instabile Fraktur. Und dann wurde ich nochmal verlegt nach Oxford auf eine Wirbelsäulenstation. Und dann wurde ich abgeholt und die haben mich dann auch wieder in den Stuhl gesetzt. Und ich habe gesagt, Leute, ich habe eine instabile Brustwirbelfraktur. Ich darf nicht sitzen. Und die meinten dann, ja, es geht schon. Und man ist halt in der Situation halt so auf viel Hilfe angewiesen, dass man ja auch nicht groß anfängt zu diskutieren, sondern man akzeptiert es dann halt einfach irgendwie. Dann natürlich, ja, okay, wie funktioniert es mit dem Rücktransport? Bin ich überhaupt transportfähig? Das war, glaube ich, so viel Fragezeichen und halt irgendwie so diese Hilflosigkeit, weil man ja auch von jetzt auf gleich eben auf darauf angewiesen ist, dass einen Leute auf die Toilette setzen, dass einen Leute drehen, dass einen Leute waschen. Ich lag dann auch noch 2 Tage in meinen Radklamotten im Bett. Das war, glaube ich, schon so ein relativ einschneidendes Erlebnis und hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ich, glaube ich, sehr Angst hatte vor dieser Situation. Was passiert denn, wenn das nicht in England ist, wo man zur Not eben mit dem Auto heim kann und wo ich einfach die Sprache perfekt spreche, sondern was ist, wenn das bei einem Rennen in China passiert? Was ist, wenn das bei einem Rennen in, wer weiß wo passiert, wo man der Sprache nicht mächtig ist und wo der Rückflug oder der Rücktransport 30 Stunden sind? Ich glaube, damit konnte ich mich halt auch nie so ganz anfreunden, dass ich da halt irgendwie so ein bisschen diese, ja, das Vertrauen verloren habe in das System drumherum. Und auch, ich habe mich da vom Team ziemlich alleine gelassen gefühlt in der Situation. Und ich bin ja bei dem Team geblieben, auch dieses Jahr. Und ich glaube, dass mir das schon sehr schwer gefallen ist, da so ein gewisses Vertrauen zu haben, dass, wenn was passiert, man sich um mich kümmert.
Es gibt ja so einige Fälle in der Vergangenheit, auch bei den Männern, wo man das Gefühl hat, naja, das System hat sie irgendwie dann doch nicht so richtig in akuten Situationen mitgenommen. Yeah. Das fängt wahrscheinlich auch tatsächlich davon ab, bei welcher Veranstaltung das ist und wer gerade als Arzt oder so anwesend ist. Aber das kann man, glaube ich, relativ leicht nachvollziehen, dass es, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, du nicht unbedingt eine große Lust hast, dich nochmal auf so ein System zu verlassen mit dem Risiko, dass du da eingehst. Also hast du in dem Moment das Vertrauen verloren in die Rahmenbedingungen für den Sport, den du ausübst.
Ja, ich glaube schon. Und ich habe halt, also ich habe es daran so ein bisschen gemerkt, dass es passieren ja immer kleinere Stürze, irgendwas ist immer. Und man braucht vielleicht mal die Sanitäter oder man braucht halt mal den Teamarzt oder man braucht auch nur den Swanny, der einen Verband macht. Und dann, wenn dann Sachen nicht da waren im Verbandskasten oder wenn die Sanitäter schlechte Verbände gemacht haben oder nicht richtig steril gearbeitet haben, dann habe ich so richtig gemerkt, und ich bin tendenziell kein wütender Mensch, aber es hat mich richtig wütend gemacht. Ja. Also es war so, ich habe so einen richtigen Feuerball im Bauch gehabt, wo ich einfach so dachte, das kann nicht sein, Leute, das kann nicht sein. Es wird gestürzt bei Rennen, das ist irgendwie klar. Und man muss sich, da muss doch jemand drauf vorbereitet sein. So. Und es kann nicht sein, dass dann im Erste-Hilfe-Koffer kein Desinfektionsmittel da ist. Es darf halt einfach nicht passieren. Dass mich so Situationen so krass immer aus der Bahn geworfen haben, auch wenn es nur so Mini-Sachen waren, da habe ich schon gemerkt, dass, glaube ich, auch das mich sehr belastet hat.
Würdest du sagen, dass das ein größeres Problem ist? Also, dass es häufiger vorkommt, dass eben die Versorgung nicht so ist, wie sie sein sollte in dem Sport?
Ich glaube, es ist mega individuell. Ich glaube, es kommt sehr auf die Rennveranstalter an, es kommt sehr aufs Team an. Aber natürlich haben wir nicht diesen Luxus, den die Männerteams haben ja meistens einen Arzt vor Ort. Ja. Sowas haben wir halt nicht. Da hatte ich jetzt halt auch schon in den letzten 5 Jahren so als die Ärztin im Team auch oft das Gefühl, da wird sich dann halt drauf verlassen, dass das dann irgendjemand regelt.
Okay. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, da waren wir bei einem gemeinsamen Freund, Thomas Hinzen, der auch diesen Podcast, den Namen sage ich jetzt einfach mal, da kannten wir einander noch nicht. Du saßt auf dem Sofa, hattest eine, wie nennt sich das, so ein Ding ums Knie.
Ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen, dass ich da ja auch lädiert war.
Da warst du quasi noch ein aufstrebendes Radsport-Talent mit Profi-Absicht.
Da war ich schon, das war mein zweites Jahr bei Canyon SRAM.
Stimmt. Das ist noch gar nicht so lange her, Thomas. Ich dachte, der wäre schon viel älter, als er ist. Das war ein kleiner Seitenhieb.
Liebe Grüße.
Nee, stimmt, da warst du schon, stimmt, du warst schon Profi, richtig. Wir haben danach ja hier im Podcast auch gesprochen, vergangenes Jahr. Und da, weiß ich noch, hinterher habe ich mit dem David geredet und David sagte, boah, das finde ich aber krass, wie locker die als Ärztin das nimmt und sagt, ach, da fällt nur halt nur hin, dann bricht man sich was, dann fährt man wieder weiter.
Ja.
Das hat sich aber dann in dieser Zeit bei dir ganz schön geändert.
Ja, absolut. Das waren ja auch jetzt, würde ich sagen, so 2 Verletzungen, die sich dann irgendwie, die man nicht wirklich vergleichen kann. Also da habe ich mir das Kreuzband gerissen, das Innenband gerissen, eine kleine Fraktur am Schienbein gehabt. Aber das war halt so 2 Wochen Schiene dran, dann wieder anfangen. So.
Das war aber auch ein Sturz, ne?
Genau, das war auch ein Sturz. Aber das war jetzt halt im Vergleich halt relativ unspektakulär. So, ich meine, jetzt bei dem Sturz war ich halt einfach schon mal 2 Wochen in der Klinik. Also ich war schon allein, so lange hat meine Reha, also klar, die Reha an sich hat dann auch mit dem Knie ein bisschen länger gedauert, aber da hat man schon wieder angefangen, eigentlich aufzutrainieren und dann halt mit Krafttraining weitergemacht, um das kleinere Bein wieder anzupassen sozusagen. Mhm. Aber ja, wie gesagt, das war schon allein die Akutzeit in der Klinik diesmal. Und danach wusste ich ja, das geht halt einfach noch sehr viel länger weiter. Also da war, glaube ich, der Einschnitt einfach ein ganz anderer. Mhm. Und ja, jünger geworden bin ich seitdem auch nicht.
Sind wir alle nicht. Jetzt hast du eben ganz am Anfang gesagt, Roubaix war sozusagen das, was du noch ins Visier genommen hattest. Und hättest ja auch sagen können, ich höre jetzt auf. Oder hättest du dann eine Konventionalstrafe bezahlen müssen am Ende des Jahres?
Nö, ich glaube, also ich hätte meinen Vertrag schon auflösen können. Aber natürlich, ich wollte dann nicht aus dem Krankenhausbett entscheiden, okay, das war's jetzt für mich. Das ist ja irgendwie ein bisschen, vor allem die Psyche da und auch das Physische, viel zu fluide, als dass man sagen könnte, okay, jetzt ist vorbei. Sondern da wollte ich schon sagen, eigentlich ja, ich habe den Vertrag unterschrieben. Mhm. Ich will es auf jeden Fall nochmal versuchen, zurückzukommen. Und wenn ich dann merke, es geht überhaupt nicht, dann kann man ja über eine Vertragsauflösung sprechen. Und dann habe ich mich, glaube ich, halt tatsächlich so an dieses Roubaix geklammert, weil mir einfach das Rennen liegt und ich das Kopfsteinpflaster, ich genieße das sehr.
Das klingt jetzt komisch, muss ich sagen, von außen, weil das ist so das, wo ich mich nicht hintrauen würde. Gerade auch mit Blick auf Verletzungsrisiko.
Ja, aber ich habe ja da auch diesmal dann die Flucht nach vorne ergriffen. Das hat ja ganz gut funktioniert. Also klar, Roubaix ist auf jeden Fall eins der gefährlicheren Rennen, aber es ist halt auch so ein besonderes Rennen. Es ist halt auch nichts, was man irgendwie vorher groß trainieren kann. Und ich wusste auch tatsächlich, als wir dann zum Rennen gefahren sind, haben wir uns dann, samstags war das Rennen, mittwochs sind wir das erste Mal auf die Strecke. Bis dahin wusste ich auch nicht, ob mein Rücken das mitmacht. Und dann habe ich halt mittwochs gemerkt, okay, es geht, und habe mich gefreut, dass ich das Rennen dann fahren kann.
Also bei der Recon.
Genau.
War auch ein bisschen Glücksspiel, oder wie?
Ja, definitiv.
Was hätte denn im schlimmsten Fall passieren können?
Na, es wird immer besser, aber ich habe halt schon seitdem eigentlich chronische Schmerzen.
Mhm.
Und wenn ich jetzt extrem Schmerzen bekommen hätte, dann bin ich nicht der Typ, der dann sagen würde, okay, dann knall ich mir irgendwie Schmerzmittel rein, fahre das Rennen trotzdem. Mhm. Sondern da würde ich dann schon sagen, in der Form ist es jetzt ein Alarmsignal meines Körpers. Da sprechen wir ja nicht drüber, okay, ich habe ein paar Blasen und es tut halt weh. Sondern, okay, ich hatte da eine schwere Verletzung. Jetzt sagt mir mein Körper, wir haben Schmerz. Und da dann drauf ein Rennen zu fahren,
ja,
muss ich nicht machen. Also, finde ich.
Du bist ja in der Kamera gewesen.
Ja.
Warst in der Flucht nach vorne, das freut ja Sponsoren auch, ne? Also so ein offensiver Auftritt. Aber auch da, hinterher haben wir ja auch telefoniert. Da hast du ja nicht gesagt, das war jetzt eigentlich so der Schlusspunkt, oder? Also da war für mich noch nicht klar, dass du sagen wirst, ja, also da hätte ich jetzt eher gedacht, die macht jetzt weiter und hat sich da in Szene Position gebracht und erhöht ihren Marktwert durch so einen Auftritt.
Ja, das ist ja wahrscheinlich dann wieder ein bisschen das Gleiche wie mit der Zeit im Krankenhaus. Was man nach außen darstellt und was man nach innen fühlt, ist ja oft anders oder ein großer Unterschied. Ich war ja dann, glaube ich, keine Ahnung, 50 Kilometer oder sowas im Breakaway oder 60 sogar. Und war ja dann auch, wir waren gleich eine Gruppe von 5. Am Ende war ich dann alleine. Und dann habe ich schon im Rennen so versucht, mir zu sagen, okay, du führst jetzt gerade Roubaix an. Aber das hat nichts in mir ausgelöst. So. Ich habe keine Emotionen gefühlt diesbezüglich. Und da habe ich so gedacht, das ist nicht gut. So sollte sich Rennfahren, glaube ich, nicht anfühlen, dass du eigentlich irgendwie keine Positiverlebnis dabei hast, egal ob es gut oder schlecht läuft. Und da war für mich dann halt irgendwie so, da habe ich mit meinem Papa dann telefoniert und habe ihm auch gesagt, so irgendwie, das hat sich nicht richtig angefühlt.
Da war es dann... Ja, beendet.
Für mich war es dann, ja, ich glaube, mein Freund und Trainer Lennart hat dann halt immer zu mir gesagt, so jetzt warte mal noch ab und es kann sich ja auch noch ändern. Und deshalb habe ich jetzt nicht frühzeitig gesagt, okay, das war's. Also zumindest öffentlich. Aber ich glaube, seitdem war das eher nur noch so ein Abklopfen, ja, ändert sich wirklich noch was? Aber die Entscheidung habe ich da eigentlich getroffen.
Bist du jetzt am Ende der Saison, also wir springen nach vorne, ne? Also die Saison ist vorbei, wir sind jetzt, also der Oktober ist gelaufen, es ist dann Sonne und September, wo wir hier sitzen, aber eigentlich sind wir schon wahrscheinlich schon Ende Oktober oder Anfang November, wenn wir auf die, wir haben ja unheimlich viel Content, weißt du, wir haben so viel Content, den kann man gar nicht bringen, so viel haben, deswegen kommen wir erst in ein paar Wochen raus. Die Saison ist also gelaufen, bist du jetzt erleichtert über das Ende?
Ja, ich glaube, ich bin jetzt schon erleichtert. Also ich war extrem erleichtert an dem Tag, wo ich meinen Rücktritt sozusagen offiziell gemacht habe. Wenn man es ausgesprochen hat, dann fühlt es sich halt so nach, jetzt ist auch der Schlusspunkt, also jetzt war es das. Und das hat mich extrem erleichtert. Und ich war dann auch am Wochenende drauf in Belgien und es war erst so halt Herbstwetter in Belgien, was ja sich manchmal auch nach Frühlingswetter in Belgien anfühlt. Und dann dachte ich mir so, krass, ich muss nächstes Jahr nicht mehr zu den Frühjahrsklassikern. Das hat sich eigentlich erstmal sehr gut angefühlt.
Okay.
Ja.
Interessant. Also ist interessant dafür, weil du hast ja diesen Traum auch jetzt, du hast einen Traum gelebt eigentlich in den letzten Jahren.
Voll. Und es war ja auch, ich weiß noch, am Anfang haben mir Teamkolleginnen immer gesagt, ich habe irgendwie so viel zu viel Spaß dran. Hat, glaube ich, manche irritiert, die ja einfach schon so lange im Sport waren oder halt einfach schon mit 18 zum Profisport gewechselt haben, dass ich da reinkomme und einfach irgendwie mir alles Spaß macht, weil halt auch alles neu war und ja, weil es auch für mich ein Traum war, Profisportler zu sein. Und ich wette auch, dass ich im Rückblick einiges vermissen werde und das ist ja auch vollkommen okay. Also ich denke auch, wenn ich jetzt ans Studium zurückdenke, bin ich froh, dass es vorbei ist und trotzdem gibt es manche Dinge, die ich vermisse. Und genauso wird es mir auch jetzt mit dem Radsport oder mit dem Profisport gehen. Aber es gibt halt auch einfach extrem viele Dinge, auf die ich mich freue. Und vor allem für mich halt einfach dieser große Faktor, dass ich eben nicht mehr stürzen muss, dass ich vor allem auch, glaube ich, meine Eltern keine Gedanken mehr machen müssen. Weil da habe ich auch schon gemerkt, wie extrem die unter der Situation gelitten haben, dass ich jetzt irgendwo im Ausland im Krankenhaus liege und sie nichts machen können. Seitdem war für meine Eltern, glaube ich, auch das nie mehr dasselbe, mich beim Rennen fahren zu sehen oder zu wissen, ich fahre zum Rennen. Mhm. Und ich hatte jedes Mal, wenn ich zum Bus kam, diese Nachricht von meinem Papa, alles gut, einfach nur Daumen schicken, reicht aus, so. Und da merkt man ja auch irgendwie so, es hat ja auch einen Einfluss nicht nur auf mein Leben, sondern ja auch auf das Leben von meinen Angehörigen. Und ja, deshalb, glaube ich, ist aktuell mehr Erleichterung dabei. Mhm. Und ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben, warum ich aufhören will und was mich genau in Anführungsstrichen quält oder was mich dazu bewogen hat, dieses ja doch sehr schöne Leben als Profi. Es hat ja auch auf jeden Fall viele positive Seiten, aufgeben zu wollen, damit ich vielleicht, wenn man im Rückblick vieles glorifiziert, sagen kann, ah ja, stimmt, ich war ja im Feld und musste mit Atemtechniken mir irgendwie eine Panikattacke wegatmen. Mhm. Es hat so nicht mehr funktioniert und es hat mir so auch keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Und da muss ich halt auch sagen, es kommt so viel Talent nach und da muss ich mir halt auch irgendwie eingestehen, ja okay, ich habe jetzt auch einen Platz in einem Team und soll ich jetzt sagen, okay, ich versuche es jetzt nochmal ein Jahr und dann ja auch gefühlt jemand einen Platz wegnehmen, mhm, der das vielleicht viel mehr will als ich, weil ja, gerade will ich es einfach auch nicht mehr.
Ja. Ehrliche Worte. Freust dich auf deine nächste Karriere? Also die ist ja schon angelegt.
Ja, also ich freue mich. Natürlich bin ich auch mega nervös und es wird auch, glaube ich, am Anfang auch viel mit Angst zu tun haben, weil es natürlich auch immer sehr viel Verantwortung ist. Aber in der Medizin hatte ich immer das Gefühl, dass es halt eine andere Angst ist, weil man das irgendwie so selber beeinflussen kann. Ich habe immer mehr unter der Nervosität, was Rennenfahren angeht, gelitten, als Nervosität bei der Arbeit, weil ich ja irgendwie im Studium eben dieses Handwerkszeug gelernt habe, wie ich damit umgehe und einfach dieses Wissen hat, auf das ich zurückgreifen kann. Und im Radsport war irgendwie alles so ein bisschen für mich neu und ich habe viel Neues gelernt und natürlich aber auch trotzdem dann Fehler gemacht, weil ich das halt auch einfach gar nicht so von der Pike auf gelernt hatte. Mhm. Und ich glaube, da hatte ich eher dann manchmal Angst, Fehler zu machen, weil ich ja eigentlich gar nicht genau wusste, was ich da mache.
Okay. Yeah.
Und das ist, glaube ich, jetzt der größte Unterschied zwischen den beiden Dingen, mhm, dass ich mich beim einen eben auf mein Wissen verlassen kann.
mehr Geld verdienen kannst du ja auch in dem, was du studiert hast, oder?
Ja.
Aber du kriegst keine so schönen Klamotten, wie du jetzt hier. Du hast, glaube ich, Teamsocken an, wenn ich das richtig sehe.
Nee, das sind ganz normale Socken.
Achso, ich dachte, die wären vom Team. Siehst du mal, habe ich mich vertan, aber das Rad ist wahrscheinlich nicht selbst bezahlt, der Helm auch nicht. Du wirst in Zukunft einiges von deinem Budget abknapsen müssen, oder? Kannst du dir da noch irgendwas sichern?
Aber ich habe natürlich jetzt auch die freie Wahl. Das hat man auch lange nicht. Das ist immer, okay.
Ja, ist das, also fühlst du dich da eingegrenzt? Weil eigentlich ist doch alles gut, was man hat als Material, wenn man Profi fährt oder nicht.
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man zum Beispiel, was ja viele, wenn man halt ein Team hat, ich meine, ich hatte ja jetzt Glück dieses Jahr wieder mit Rafa, aber wenn man das, ein Team hat, das einfach keine guten Hosen hat und man ist gezwungen, einen Sattel und eine Hose zu fahren, die nicht passt, dann hat man halt Sattelwunden und zwar einfach von Januar Tag 1 bis 31.12.
Hast du das Erlebnis auch schon?
Ja, das Erlebnis hatte ich auch schon. Ich
muss jetzt keine Namen nennen, aber...
Ja, man kann sich ja denken, ich bin vier von fünf Jahren mich Rafa gefahren.
Wir wollen ja nicht unsere Werbelandschaft zerstören, aber das ist ja dann, würde man doch denken, okay, dann tricksen die halt ein bisschen und tauschen den Sattel oder die Hose und schreiben da oder gravieren oder sonst wie was drauf. Machen Aufkleber drauf, damit das keiner sieht. Soll ja auch sowas, soll es ja auch geben.
Ja, ich glaube, das kommt immer extrem auch aufs Team an. Also es gibt ja Teams wie Ineos, denen ist es halt egal. So, die kaufen halt dann das dazu und dann wird es halt abgelabelt oder auch nicht.
Ja.
Und dann kommt es natürlich auch dann wieder darauf an, wie wichtig ist man als Fahrerin, würde ich sagen. Mhm. Ob sowas dann vielleicht abgenickt wird vom Team oder nicht. Ich muss auch sagen, ich hatte jetzt noch nie so mega große Probleme, vielleicht mal was Schuhe angeht oder so, wenn man halt einen Schuhsponsor hat und man kann halt, ich habe zum Beispiel ein bisschen komplizierte Füße, dann hat man natürlich immer Möglichkeiten irgendwie zu tricksen, dass man dann zu Olli Elsenbach geht, der macht einem da irgendwie ein Loch in den Schuh, wo es halt richtig weh tut. Ja, aber es kann halt auch einfach sein, dass man eine komplette Saison mit tauben Füßen fährt oder sowas und nicht sagen kann, okay, aber ich kann so nicht fahren, ich brauche andere Schuhe. Das ist dann halt
schwierig, okay. Also das ist natürlich ein schmerzhafter Beruf, okay.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder, dass ich mir meine Schuhe raussuchen kann.
Du hast ja beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, wusstest du noch nicht genau, in welche Richtung die Spezialisierung dann jetzt gehen. Anästhesiologie habe ich im Hinterkopf.
Ja, das wird es auch sein.
Okay, wie geht das weiter? Jetzt mal einfach nur als Update, du gehst irgendwo in ein Krankenhaus und machst dann die Facharztausbildung oder genau. Was? Weißt auch schon wo?
Nee, das weiß ich noch nicht 100%. Also ich habe natürlich jetzt auch schon mein ideales Krankenhaus aktuell, aber ich denke mal auch so innerhalb des Facharztes werde ich wahrscheinlich auch noch die Krankenhäuser wechseln. Mhm. Also es ist jetzt erstmal nur der Start.
Mhm. Okay. Und dann tauchst du ein in ein System, in dem man noch viel mehr arbeiten muss? Ne, weiß ich gar nicht, ob man noch viel mehr arbeiten muss als Profi-Radsportlerin.
Ja, als Profi-Radsportler ist halt immer schwierig. Natürlich hat man als Profi-Radsportler auch viel Zeit, wenn man zu Hause ist, aber man ist natürlich auch viel unterwegs. Das heißt, die Tage, wo ich halt wirklich, oder die Wochen, wo ich abwesend bin, werden abnehmen, aber innerhalb meines Tages werde ich dort weniger Zeit zu Hause verbringen. Es wird einfach ganz anders. Aber ja, tendenziell werde ich innerhalb des Tages auf jeden Fall mehr Zeit mit meiner Arbeit aktiv verbringen als aktuell. Weil normalerweise, also ich meine, normaler Arbeitstag, sag ich mal, sind ja auf jeden Fall schon mal 8 Stunden. Und ich glaube, die wenigsten Radprofis fahren 5 Tage die Woche 8 Stunden Rad.
Aber die müssen sich ja auch erholen, das gehört ja auch zum
Genau, Tag. Genau. Aber theoretisch sollte man ja auch jedem anderen Berufstätigen möglich machen, sich für den Job erholen zu können.
Ja, das wäre jetzt ein anderer Talk über die Arbeitsbedingungen von MedizinerInnen in Krankenhäusern. Da gibt es, glaube ich, genug Gesprächsbedarf.
Ja. Also ich denke mir auch, mir wäre es, glaube ich, wenn ich jetzt auch an die Situation denke, in der ich verletzt war und das allererste Mal eine OP hatte, also mal auf der anderen Seite war, dann muss ich sagen, wäre es mir deutlich lieber, dass mein Operateur erholt ist, als dass Roger Federer, den ich mir im Fernsehen anschaue, 100% erholt ist. Ja. Da ist mir in der Situation dann der Operateur doch wichtiger.
Alles klar. Sehr gut. Wir haben deine Traumata angesprochen und wir haben aber auch gehört, dass du sehr gute Erinnerungen mitnimmst aus dem Sport. Jetzt würde ich mal gerne von dir wissen, ob du, und das muss man natürlich zum Schluss fragen, jemand anders empfehlen würdest, das auch so zu machen. Also zu sagen, gerade bei den Frauen gibt es ja noch die Gelegenheit zu sagen, ich habe vielleicht ein Studium gemacht, aber ich habe auch ein sehr großes Talent und ich könnte mir durchaus vorstellen, jetzt in den Profisport zumindest für ein paar Jahre zu gehen. Würdest du diesen Weg empfehlen?
Ja, absolut. Also mir hat das diese 5 Jahre mir extrem viel gebracht, unabhängig von den Erfahrungen und den Eindrücken. Aber zum einen werde ich nicht auf meine Jugend ist übertrieben, auf mein junges Dasein und auf mein mein sportliches Leben zurückblicken und irgendwie fragen, oh, habe ich's, was wäre passiert, wenn, und was wäre gewesen, wenn. Sondern ich kann halt sagen, okay, ich war Profi, ich habe es ausgereizt, ich habe das beruflich, hauptberuflich gemacht für ein paar Jahre, so weit bin ich gekommen und das war's. Natürlich gibt es immer so ein paar, was wäre gewesen, wenn, und was hätte ich, aber im Grunde, also im Großen und Ganzen kann ich halt sagen, okay, habe ich gemacht, Haken dahinter, fühlt sich gut an. So, das hilft auf jeden Fall schon und dann bin ich, glaube ich, sehr, ich will nicht sagen altmodisch, aber schon sehr geradlinig aufgewachsen, dass halt klar war, man macht Schule und dann entweder Ausbildung oder Studium und dann arbeitet man in seinem Beruf bis zur Rente, so ungefähr. Und es war ja auch tatsächlich bei mir so, ich habe Abi gemacht, dann habe ich Ausbildung gemacht, nach der Ausbildung habe ich angefangen zu studieren und bis dahin lief alles halt wirklich mit Wochenendpausen dazwischen, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich im Radsport aber gemerkt, es gibt ganz andere Lebensentwürfe und man muss nicht nur sagen, ich lerne einen Beruf und ich arbeite dann im Beruf für 40, 50 Jahre, sondern es gibt Leute, die arbeiten freiberuflich, es gibt Leute, die arbeiten, weil ich ja jetzt innerhalb des Radsports in so viele Berufsgruppen reingucken konnte, egal ob wir mal an einem Set waren, wo dann Kameraleute, Producer da waren, Journalisten, die man kennengelernt hat, Swannies, Mechaniker, die in den Teams arbeiten, die sportlichen Leiter, die ganzen Sponsoren, die man kennengelernt hat, wo Leute im Marketing arbeiten, Leute, die Fittings machen, wo man einfach gemerkt hat, die Welt ist einfach nicht nur, die besteht nicht nur aus, ich habe den Beruf gelernt und ich mache diesen Beruf. Und allein um die Erfahrung bin ich mega, mega happy, weil das halt auch, glaube ich, mich und meinen Lebensentwurf hat vielleicht auch nochmal so ein bisschen offener draufblicken sehen. Jetzt habe ich den Satz total.
Nee, schon, da ist angekommen. Also du hast offen gesehen, was um dich herum passiert und dein eigenes Leben dadurch ein bisschen mehr einordnen können oder auch die Offenheit bewahrt.
Genau.
Also aber das ist ja wie so ein Work and Study oder so ein, ja, so Programme, wo man sagt, ich fahre jetzt mal, lass mich auf was anderes, Work Abroad Programm. Genau. So, das ist ja so, machen manche Leute ja nach der Schule oder irgendwann im Studium, wo sie sagen, ich muss mal woanders hin, mir was anderes angucken. Das ist ja dann eine tolle Gelegenheit, dann sollte eigentlich jeder im Radsport arbeiten, einmal für ein paar Jahre,
genau, wenn man so viel sehen kann. Ich meine, klar, man kann die Erfahrung auch woanders machen, aber ich kann zum Beispiel sagen, dass ich mir wahrscheinlich selbst nicht erlaubt hätte oder zugestanden hätte, jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich mache ein Jahr Work and Travel und meine Eltern hätten das auch nicht gut gefunden. Aber meine Eltern konnten den Gang zum Profisport schon akzeptieren. Mhm. Das war dann halt so, Profisportler ist ja irgendwie auch ein Beruf. So. Mhm. Und das war dann in Ordnung, weil sie eben auch die Leidenschaft fürs Radfahren verstehen und ja auch selber haben. Und so konnte ich mir jetzt halt so ein bisschen vielleicht mein Work and Travel noch reinschummeln.
Okay, also das heißt, das bleibt am Ende aufstehen, der Radsport ermöglicht, wenn man die Augen aufmacht, Ohren aufhält, schon eine Menge zu lernen über das Leben so, und über andere Leute.
Ja, auf jeden Fall schon allein das Reisen. Ich bin vorher nie viel gereist und ich glaube, ich hätte China nicht gesehen, ich hätte Australien nicht gesehen, ich wäre nicht in die USA unbedingt gekommen und so habe ich das jetzt innerhalb des Rennenfahrens, durfte ich das machen und habe damit andere Kulturen, andere Länder kennengelernt. Das heißt auch nur Englisch sprechen. Also ich habe mich nie getraut, mein Englisch war nie schlecht, glaube ich, aber ich habe mich einfach überhaupt nicht getraut, in der anderen Sprache zu sprechen. Außer ich hatte irgendwie 1,2 Promille wahrscheinlich. Und dann kann man auf einmal ganz gut Englisch sprechen. Und die Swift Academy und das darauf folgende Profi-Dasein hat mich halt einfach gezwungen, Englisch zu sprechen. Auf einmal habe ich gemerkt, hey, es klappt eigentlich super gut. Mhm. So, einfach nur so ganz kleine Sachen, gestern habe ich einen Vortrag mit Rick an der Hochschule in Bonn gemacht und wir haben da eigentlich gar nichts groß vorbereitet und haben einfach frei gesprochen. Das hätte ich vor dieser Zeit, hätte ich mir das niemals auch nur annähernd zugetraut. Mhm. Ich war natürlich trotzdem nervös, aber ich mache sowas jetzt einfach.
Ja.
Da würde ich schon sagen, dass es mich definitiv diese 5 Jahre weitergebracht haben. Und ich glaube, wenn ich jetzt zu einem Bewerbungsgespräch gehe, dann gehe ich da mit einem ganz anderen Selbstverständnis hin, als ich das noch vor 5 Jahren gemacht hätte.
An welchen Ort möchtest du nochmal reisen von den Orten, die du bei den Rundfahrten oder Rennen eigentlich viel zu kurz oder zu schnell passiert hast?
Also ich war zwar mal in Schweden, aber ich habe in Schweden eigentlich nur den Weg vom Flughafen zum Hotel, die Rennstrecke und den Weg vom Hotel zum Flughafen gesehen, in Anführungsstrichen. Und da wollte ich eigentlich als Kind immer mal hin, weil ich natürlich auch ein großer Astrid Lindgren-Fan war. Okay. Also ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal nach Schweden gerne.
Da musst du nach Vimmerby fahren, kennst du das? Da das Astrid Lindgren-Wald, das ist die Empfehlung.
Ja, also da würde ich schon nochmal gerne hin. Und was, glaube ich, einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, war auf jeden Fall Colorado. Also den Colorado Classic gefahren, 2019 war das, glaube ich. Und waren dann auch eine Zeit lang in Boulder. Und da hat es mir schon sehr, sehr gut gefallen, obwohl ich Trips in die USA manchmal auch als sehr anstrengend empfinde, weil man erst so die ersten 2 Tage in diesem wow, alles ist größer und weiter. Aber schnell kriegt man auch das Gefühl, okay, wenn jeder diese Autos fährt, dann geht die Welt sehr schnell unter. Und dann hat man immer den USA-Hangover danach. Deshalb wahrscheinlich würde ich eher nach Schweden.
Okay, alles klar. Passt doch, ich bin ja halber Schwede, also insofern fühle ich mich zur Hälfte jetzt auch angesprochen. Kann aber kein Schwedisch. Vielen Dank, Tanja.
Sehr gerne.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Nicht nur Spaß, aber auch Spaß. Und ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass das schnellstmöglich an der Klinik klappt, wo du meinst, auch hin zu müssen.
Vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht zu schwarz, die erste Hälfte vor allem, und zu dunkel. Aber gehört ja auch zum Leben dazu. Und dann macht es auch umso mehr Spaß, wenn dann die Sonne scheint.
Danke sehr.
So, dann endet also diese Karriere. Wird sie denn weiter Rennrad fahren?
Ja, das ist, glaube ich, ziemlich sicher. Das ist ja auch ihr Spaß, aber das finde ich wirklich beeindruckend, dass man ist jetzt wieder falsch, dass sie in diesem Jahr so eine Flucht gemacht hat, wirklich irre eigentlich, zu versuchen, unter den Bedingungen, unter denen sie gelitten hat, noch den Sport irgendwie so auszuüben, und dann aber wusste, das ist vorbei. Sie erträgt das nicht mehr, sich manchen Situationen auszusetzen. Das klang schon echt nach einem harten psychischen Szenario, in dem sie sich da bewegt hat. Dann kann ich auch total nachvollziehen. Sie hat ja ihre eigentliche Karriere noch vor sich und die wollte sie natürlich nicht gefährden. Und das ist schon, ich fand es jetzt auch das sehr bewegend, also mit ihr das zu besprechen. Finde, da hat sie auch uns gut Anteil haben lassen an dem, was ihr durch den Kopf gegangen ist. Und ich wünsche ihr jetzt persönlich, dass sie den Spaß am Radfahren weiter hat. Gut. Sich auch vielleicht auch Spaß am Zuschauen beim Radfahren
weiterhin. Oder wiederfindet, ne?
Ja. Naja, ich glaube, sie fährt schon auch, wenn ich das richtig gesehen habe, gerne Rad. Aber dieses Szenario, und das war, finde ich, auch schon hart, wenn man die Geschichte hört, wie ihr Leib und wohl vielleicht auch durch den Rennzirkus gefährdet wurde und wie, was dann eben nicht passiert ist an professioneller Hilfestellung, dann finde ich, muss man auch schon mal genauer hingucken, ob da alle so richtig gut gearbeitet haben in dem Umfeld. Also da dem muss man nicht unbedingt vertrauen, denke ich. Sagen wir mal, herzlichen Glückwunsch zum nächsten Karriereschritt.
Gut. Das ist gut, genau. Kann man auch mal wieder sagen, wäre das einem Mann auch so passiert?
Das ist, habe ich letzte Woche, ich war vergangene Woche bei André Greipels Karriere-Endfest. Das ist um ein Jahr verschoben worden wegen Corona. Mhm. Und da habe ich das auch mit einem relativ prominenten Gesprächspartner thematisiert. Der hat da auch mehr oder weniger zugestimmt, dass das schon echt ein, bei den Frauen in, ja, dann durchaus noch passieren kann. Jetzt ohne das konkret auf den einzelnen Fall zu bringen. Mhm. Man weiß, bei den Männern hat es auch ähnliche Fälle gegeben, aber keine Ahnung. Also das hängt wahrscheinlich dann auch immer von der einzelnen Betreuung ab.
Mhm. Okay. Gut. Zweite Message. Was nehmen wir mit?
So, ja. Was nehmen wir denn da noch mit jetzt? Haben wir noch, wir müssen noch 4 Punkte füllen, oder was? Zweite Message, steady, super gelaufen. Wir haben ja eine Kampagne gemacht. Die Verlosung hat bereits stattgefunden, wenn wir senden, aber gut, hat, ja, ist noch nicht gewesen, weil jetzt gerade ist ja der 29.23.05 Uhr, das heißt, wir können ja jetzt noch nicht verlosen. Wir haben im Moment haben wir noch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man als steady Supporter hier was gewonnen hat, also eines von 5 Büchern, die Rennrad-Bucketlist. Aber man wird auch in Zukunft gewinnen können, wenn man Steady-Supporter ist. Das kann ich jetzt auch schon mal sagen. Wir haben eine sehr schöne Aktion in der Mache. Ja, es kommt was, ein Geschenkeset. Und zum Beispiel geht es um Bücher. Mhm. Sehr schöne Bücher. Nicht von mir, sondern von einer Frau, die es wirklich drauf hat. Mhm. Langzeitprojekt. Sage ich jetzt aber noch nicht, was es ist. Es lohnt sich also weiterhin, steady Supporter zu sein.
Ja, gibt es immer wieder mal ein kleines Extra.
Ja. Dritte Take-Home-Message ist, haben wir noch eine?
Nee.
Hast du erst noch eine?
Nee, erstmal nicht.
Aber warum hast du dann 5 Punkte? Das macht mich nervös.
Um dich unter Druck zu setzen. Du kannst ja unter Druck viel besser arbeiten.
Dritte Take-Home-Message ist, es ist auch mal Zeit zu danken, Fahrstil.
Ja.
Finde ich Take-Home. Also jetzt haben wir einen Monat lang, wir hatten 4 Spots für Fahrstil, das ist das erste Mal, dass wir so eine Kampagne gemacht haben. Mhm. Ich hoffe, es hat irgendwas gebracht. Ich weiß auch, vielen Dank nochmal an Löwenanteil im Monat davor. Da habe ich mal gehört, was bringt eigentlich so eine Kampagne? Habe ich mal mir die Zahlen schicken lassen und war überrascht, dass Return on Invest war nicht schlecht.
Mhm.
Um es mal so zu sagen.
Gut.
Also wer sich für Werbung interessiert, kriegt auch Dank hier hinterher. Vielen Dank, ist ja nicht selbstverständlich. Es ist schön, wir werden dadurch noch mehr verpflichtet, professionell zu werden. Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.
Das ist auf jeden Fall die vierte. Das schreibe ich mal kurz mit.
Wer aufhört, besser werden zu wollen.
Besser werden zu wollen oder besser zu werden? Nein,
besser werden zu wollen.
Mhm.
Hört auf.
Gut zu sein. Okay, also gut ist, wer besser werden will. So kann man es übersetzen.
Das kann man, könnte man verkürzt ableiten. Und jetzt habe ich noch eine weitere Botschaft. Wir werden ja immer erfolgreicher. Wir kommen ja jetzt auch in ein Segment der Kommerzialisierung, indem wir sagen können, wir können immer besser von unserem Podcast leben. Weswegen ich in die Richtung gehe und schon meine Wohnung gekündigt habe.
Okay.
Dann kann ich noch besser vom Podcasten leben.
Okay, du wirst also jetzt bald in einer Luxusvilla residieren.
Nee, senke einfach nur die Kosten, damit wir besser vom Podcasten leben können.
Ja.
Hast verstanden, ne?
Habe ich verstanden.
Trinken wir jetzt gleich oder noch ein Bier oder nicht?
Ich würde sagen, ja.
Darfst du noch oder haben deine Kinder schon gekotzt?
Ich gucke. Oh, hier ist die Lage
hat gebrummt.
Ruhig. Nö, wahrscheinlich schlafen alle.
Schön. Also, David, es war mir eine Freude, auch dich heute hier begrüßt zu haben. Wir sind ja nicht mehr im Studio, sondern wir sind ja jetzt seit einigen Wochen immer mal wieder hier in meinem, dem von mir mit angemieteten Büro in der Kölner Südstadt. Mhm. Hat den Grund, dass du deine Nachbarin schonen möchtest?
Fürs Erste. Es ist... Bald ist da Schluss mit Schonen. Nee, es ist einfach.
War zu laut.
Ihr war zu laut. Sie schläft da direkt nebenan und wenn dann die Wand sehr dünn ist und wir dann hier wieder rumschreien im Podcast, haben wir Verständnis. Gerade
totales Verständnis.
So, und dann nehmen wir dann auch Rücksicht drauf und es muss ja auch nicht sein, dass hier spät abends um 8 noch gepodcastet wird, nee. Zum Beispiel.
Nee, überhaupt
oder
nicht.
Oder um 9 oder um.
Nein, es ist vor allem 10, nicht so, dass 11, da inzwischen ja. x-tausend Leute, ich sage jetzt die Zahl nicht, aber einfach auf die Folgen warten, ja. Ist nicht so, ne, dass ja, da eine Person mal,
werden wir natürlich noch technisch auch nacharbeiten total. Und dann noch hier für mehr Dämpfung sorgen und so weiter. Ich bin nämlich auch darauf angewiesen, hier zu jeder Tages- und Nachtzeit
in die Tasten zu hauen.
Auch das.
Das ist ja auch laut.
Auch das. Gut.
Was machst du denn, um den Ton zu dämmen? Machst du so Eierkartons an die Wand? Nee, oder?
Ich mache Schaumstoff, 3 cm starken Schaumstoff mache ich dann.
Hoffentlich bricht da runter nicht die Wand ein.
Nee, ist zum Kleben. Ich mache das da dran und das ist, habe da also alle Werbeeinnahmen praktisch schon für
welche von uns?
Nee. Ja, meine Anteile.
Kommst du nicht dran.
Meine Anteile, ja. So.
Ja, so, dann haben wir doch alles. Wir haben 5 Take-Home. Haben wir 5 Take-Home-Messages? Die letzte war, dass man vom Podcasten sehr gut leben kann, wenn man seine Lebensstandards senkt.
Ja, genau. Also dann auf kann man zum Beispiel so auf Obdachlosen-Niveau. Dann kann man eine sehr
oder gut wenn man sich alles schenken lässt, alles finanzieren lässt und sich überall einladen lässt. Aber das machen wir ja noch nicht. Wir sind ja klassische Journalisten.
Naja. Vom Podcasten kann, 5. Message, kann man recht gut leben, wenn man seine Standards senkt, genau wie beim gut, schön.
Ich habe hier gerade Volkmar, der auch ein häufig unterstützender Supporter ist. Ja. Habe ich gerade schnell live Bilder von unserem Podcast geschickt.
Okay.
In der Aufzeichnung.
Na gut.
So kann das gehen. Also wenn ihr das auch mal wollt, guckt mal rein, Leute, bei Instagram. Wie war es nochmal?
Rennrad 101 ist der Hashtag.
101. Und unser Konto nennt sich das. Das hat, das findet man unter
101 unterstrich Rennrad unterstrich Podcast.
Während wir, also jetzt sind wir schon über die 17, seit wir gesendet haben. Wahnsinn, toll. Und LinkedIn gibt es uns auch, auch wichtig. Wichtig, weil LinkedIn ist der direkte Draht als Werbepartner bei uns.
Ja, konvertiert wie Sau bei uns.
Peter Korsten. Oh, hier kommt direkt die Antwort von Volkmar. Super, bin wieder gespannt. Alles klar. Na dann.
Gut. Schönen guten Abend. Dann
wir trinken jetzt noch ein Bierchen, würde ich sagen. Lass uns aber vom David Huth mal einladen. Der ist noch kein Supporter.
Alles klar. Gut. Ciao. Tschö.
Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Das gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.